So wie wir vorhin gesungen haben, jetzt könnt ihr wahrscheinlich schon ahnen, über was heute der Predigt geht. Um 12 Uhr mittags wurde es ganz im ganzen Land dunkel. Und die Dunkelheit dauerte bis um 3 Uhr. Und Jesus schrie: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ein paar Texte später heißt es: Jesus schrie laut auf und starb. Nachzulesen in Markus 15. Es ist Freitag, der Tag vor dem großen Passa-Sabbat. Und die jüdischen Priester sind froh, dass sie diesen lästigen Rabbi aus Nazareth noch rechtzeitig vor dem Fest loswerden konnten. Ja, sie konnten ihm eine falsche Anklage anhängen, sodass er als politischer Verbrecher von den Römern hingerichtet werden konnte. Und nun hängt er schon seit Stunden am Kreuz. Und einige von diesen Menschen, die da herumstanden, hatten befürchtet, dass Jesus durch übernatürlichen Kräften vielleicht vom Kreuz heruntersteigen würde. Aber das war nicht geschehen. Und die letzten Reste der inneren Anspannung, die lösten sich, und dafür kam dann auf Spott und Hohn. Ja, und dann kam plötzlich die Finsternis. Die Sonne hörte zu scheinen auf, obwohl es mitten am Tag ist. Dunkelheit senkt sich über die drei Kreuze, als wollte die Natur die Todesqualen ihres Schöpfers unter einen barmherzigen Mantel verbergen. Und nun lacht niemand mehr. Und betroffen tasten sich die Priester in die Stadt zurück. Drei lange Stunden bleibt es dunkel. Und dieses rätselhafte Finsternis lässt sich durch nichts erklären. Eine normale Finsternis entsteht dadurch, dass sich der Mond zwischen Sonne und Erde schiebt. Doch an diesem Datum war es Vollmond. Das heißt, der Mond wurde nachts auch voll vom Sonnenlicht erfasst und leuchtete. Und außerdem dauert eine Sonnenfinsternis keine 3 Stunden. Was aber war es dann? Bis heute hat man für dieses Phänomen keine wissenschaftliche Erklärung. Dabei wurde diese Dunkelheit nicht nur in Palästina beobachtet. Viele Völker des Altertums berichten davon, und Herodot, das ist ein Geschichtsschreiber, ein antiker griechischer Geschichtsschreiber, der lebte 484 vor Christus bis 425, also der hat auch über diese Geschichte geschrieben und hielt diese merkwürdige Begebenheit in seine Chronik fest. Für kurze Zeit schien es, als hätte Gott seinen Sohn verlassen, aber damit auch unsere Erde. Die Schuld der Welt trennte den Schöpfer von seinen Geschöpfen. Doch er selber überbrückte den Abgrund. Und zwar dadurch, weil er seinen Sohn in den Tod gab. Und dadurch haben wir die Chance auf ewiges Leben. Die Sonnenfinsternis beim Tod des Gottessohnes war ein Zeichen für die Erlösung. Jesus hat uns freigekauft. Damit begann ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte. Wir gehen zu einem anderen Ort jetzt über, ein bisschen später. Da haben wir in Markus 16 den Text, und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Wer sind es, die da sprachen? Je nachdem, welchen Brief man liest, ob das Johannes ist. In Johannes 20 wird nur von einer gesprochen, von einer Frau, Maria aus Magdala. In Matthäus 28 sprechen sie von zwei Marias, Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus. Und in Lukas wird von drei Frauen gesprochen, von den beiden Marias und von Salome. Aber wie auch immer, ob das jetzt nur ein, zwei oder drei sind, wo waren denn die Jünger, wo waren die Männer? Hier sind nur Frauen unterwegs. Ist das nicht öfters so, dass an bedeutenden Stellen in der Bibel die Frauen es sind, die da etwas tun und die Männer in weite Ferne sind? Also jedenfalls, drei Frauen sind unterwegs, gehen wir da jetzt mal von aus. Und sie unterhalten sich und sagen, müssen wir noch den Körper einbalsamieren, weil das am Freitag nicht mehr ging. Aber wir haben natürlich ein Problem, wie kommen wir da rein? Und dann kommt also die große Überraschung. Die Sonne, sie sind also auf dem Weg, kommen an den Grab und sehen, dass der Stein schon weg ist. Wie war das möglich? Sie wussten in dem Moment nicht, was geschehen war. Stell dir mal vor, du bist unterwegs dahin, überlegst, wie sollen wir den Stein wegmachen? Und dann kommst du dahin und dann ist er schon weg. Und dann geht man da rein und dann findet man den Leichnam nicht mehr. Was würde bei uns gedanklich vor sich gehen, wenn wir in so einer Situation waren? Also das Unfassbare, Jesus nicht mehr da. Also seitdem, dass dann die Frauen dort waren und ein Engel dort war und sie fragte, wem sucht ihr denn da? Also seitdem ist diese Tatsache, die Auferstehung Jesus, ist also die Grundlage unseres Glaubens. Das hier war der entscheidende Punkt. Paulus drückt das sehr radikal aus in 1. Korinther 15. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist auch euer Glaube vergeblich. Der Bericht über die Auferstehung enthält darüber hinaus einige ganz praktische Hinweise für unseren Alltag. Also wir mögen uns mit vordergründigen Dingen beschäftigen, so wie: Wer wird uns den Stein wegwälzen? Wer wird uns das Hindernis aus dem Weg räumen? Dabei hat Gott schon längst andere Weichen gestellt. Und im übertragenen Sinne liegen auch hier Steine auf unserem Lebensweg. Manchmal werden sie sogar zu unüberwindlichen Mauern. Es gibt Steine der Verbitterung zwischen Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern, sogar zwischen Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. Sie haben sich zuweilen zu so hohen Bergen aufgetürmt, dass man einander nicht mehr verstehen kann. Da gibt es auch Steine der Schuld und Steine des Versagens. Und alle diese Steine sind mitunter schwer und lasten auf uns. Aber wir können sie wegräumen, weil Jesus auferstanden ist und Vergebung möglich ist. Nochmal zurück zum Grab. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel sitzen, eine zu Haupten und der andere zu den Füßen. Wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten, sind jetzt diesen beiden Engel. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie Maria das sagte, wandte sie, wandte sie sich um und da sieht sie Jesus stehen, aber weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du, wen suchst du? Und sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, denn ich will ihn holen. Und dann spricht Jesus zu ihr: Maria. Und da plötzlich wandte sie sich um und spricht zu ihm: Meister. Nachzulesen Johannes 20, 11 bis 16. Es ist schon merkwürdig, wie wenig Leute aus dem engsten Kreis um Jesus vom Heilsplan Gottes verstanden haben. Immer wieder hatte der Herr davon geredet, dass er leiden und sterben müsse, aber am dritten Tag aus dem Grab zurückkehren werde. Aber nicht einer aus dem Jüngerkreis hatte das wirklich ernst genommen. Nicht einmal die Frauen. Die Frauen, die doch öfter oder oft ein besseres Gespür für das Unfassbare haben, besser als Männer. Und für uns ist das ein Hinweis darauf, wie konkrete Aussagen an Bedeutungen verlieren können, sobald sie durch den Filter vorgefasste Meinungen und das Sieb persönlicher Erwartungen gepresst werden. Da sucht die Maria den Lebenden bei den Toten. Da steht sie vor Jesus und hält ihm für den Gärtner. Und erst als Jesus sie anspricht, begreift sie: Der Herr lebt. Ja, und dann gibt's kein Halten mehr. So schnell die Beine sie tragen, läuft sie zu den verängstigten Jüngern und bringt ihnen die Osterbotschaft: Ich habe den Herrn gesehen! Wie oft mögen wir Jesus begegnet sein, ohne ihn zu erkennen? Wenn wir sehen wollen, wie Gott ist und was er tut, müssen wir uns von ihm die Augen öffnen lassen. Auch und gerade beim Ostergeschehen. In Frankreich, und zwar in der Gegend von Piemont, gibt es einen alten Brauch. Wenn am Morgen des Ostersonntags zum ersten Mal die Glocken läuten, laufen Kinder und Erwachsenen an den Dorfbrunnen und waschen sich mit kaltem Wasser die Augen. Die meisten Leute kennen heutzutage die eigentliche Bedeutung dieses Brauchs nicht mehr und laufen nur mit, weil es eben eine Tradition ist. Ursprünglich war diese Handlung aber eine Art Gebet, in dem die Menschen um neue Augen, um Osteraugen baten. Sie wollten besser sehen und besser einsehen können, was durch die Auferstehung Jesu anders geworden ist in ihrem Leben. Sie wollten Jesus besser sehen können. der nicht mehr tot ist, sondern lebt und durch seinen Geist mitten unter uns ist. Mit großer Kraft bezeugen die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, steht in Apostel 4, 33. Auferstehung. Wir würden vielleicht erwartet haben, dass die Apostel mit großer Überzeugung auf die Wiederkunft Jesu hinweisen. Warum ging es ihnen so sehr um die Auferstehung des Herrn? Wenn wir versuchen, uns in die Lage der damaligen Jünger zu versetzen, werden wir die Betonung der Auferstehung Jesu wohl begreifen. Die Kreuzigung ihres Herrn war für sie eine Erschütterung sondergleichen. Alle ihre Lebensaussichten waren dahin. Was hatten sie sich alles ausgemalt? Die Jünger gingen zurück in ihren alten Berufe. Einige von ihnen finden wir bei ihren früheren Arbeit als Fischer am See Genezareth. Aber wenige Wochen später sehen wir sie als mutige Zeugen Jesu auf den Straßen Jerusalems stehen und unerschrocken die Botschaft von Jesus verkünden. Was brachte den enormen Wandel zustande, dass aus verängstigten Leuten freudige Zeugen Jesu wurden? Es war die Gewissheit, dass Jesus lebt und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Alles hing von der einen einzigen Frage ab, ob Jesus tot ist oder lebt. Ist er tot? Da kann er keine Gebete erhören, nicht unser Fürsprecher beim Vater sein, dann gibt es keine Wiederkunft. Lebt er aber und sitzt auf dem Thron des Weltalls, dann ist für seine Jünger alles gut. Und nicht nur für die Jünger, sondern für uns allen. Und so gesehen war die Verkündigung der Auferstehung Jesu nicht nur ein Anliegen der Jünger damals. Sie ist ein Auftrag für Jesu Nachfolger aller Zeiten. Frage. Merkt man uns an, dass wir einen lebendigen, allmächtigen Herrn haben? Christus war 33 Jahre lang auf dieser Erde gewesen. Und während dieser Zeit hatte er Verachtung, Beschimpfung und Spott ertragen. Er war verworfen und gekreuzigt worden. Und nun er im Begriff ist, zum Thron seiner Herrlichkeit emporzusteigen und er noch einmal die Undankbarkeit deren überdenkt, die er zu retten gekommen war, ja, wird er ihnen da nicht seine Teilnahme und Liebe entziehen? Wird seine Zuneigung nicht dorthin sich wenden, wo er recht gewürdigt wird und wo sündlose Engel auf seine Befehle warten? Oh nein. Denen, die er liebt und auf Erden zurückgelassen hat, hat er versprochen: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Matthäus 28. Eine Abschiedsszene. Als sie den Ölberg erreicht hatten, führte sie Jesus quer über den Gipfel auf die andere Seite, nach die auf Bethanien weist. Steht in Lukas 24. Hier verweilte er und seine Jünger scharten sich um ihn. Und von seinem Antlitz schienen Lichtstrahlen auszugehen. wenn er sie liebevoll anschaute. Und er tadelte sie nicht für ihre Fehler und ihren Versagen. Die letzten Worte, die aus seinem Munde kamen und die Ohren seiner Zuhörer erreichten, waren von tiefer Innigkeit getragen. Mit segnen ausgebreitete Händen und damit gleichsam die Gewissheit seiner schützenden Gegenwart verbürgend, stieg er langsam aus ihrer Mitte auf. Von einer Gewalt gen Himmel gezogen, die alle irdischen Anziehungskraft übertraf. Als er sich himmelwärts entfernt hatte, um in seine himmlische Heimat zu gehen, zu begleiten, und als besonderes ausgezeichnete Engel ihn begleiteten auf diesem Weg, Engel, die zur Zeit der Auferstehung Jesu an seinem Grab auch gestanden hatten, auch sie waren während seines Erdenlebens immer um ihm und bei ihm gewesen. Und diese Engel mit ungeduldigem Verlangen hatten sie und der ganze Himmel auf ihren Herrn gewartet. 33 Jahre. Und nun ging es himmelwärts. Ja, mit ungeduldigem Verlangen hatte die ganze Himmel auf das Ende des Aufenthaltes Jesus in eine durch den Fluch der Sünde verderbten Welt gewartet. Und endlich war für die himmlische Welt die Stunde gekommen, ihren König zu empfangen. Und die beiden Engel, die am Grab gestanden hatten, die standen jetzt bei den Jüngern, bei den Schar, die sich von Jesus verabschiedeten und bei denen erstmal geblieben ist. Sie jedoch blieben in Anteilnahme zurück, um denen Trost zu geben, die auf der Erde erstmal geblieben sind, weil Jesus jetzt sie verlassen hat. Die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat, zum Dienst an seinem Sohn, zum Dienst an den Seinen, sein Sohn und uns. Und er schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an den endgültigen Rettung haben sollen. Dieses kann man nachlesen in Hebräer 1,14. Also auch vorhin, in der Lektionskreis sprachen wir von den Engeln. Es gibt Gute und es gibt Böse. Sehen wir die Engel, wenn wir schon um uns schauen? Ich hoffe und wünsche, dass wir wissen, dass die Engel da sind, um uns zu beschützen. Und dass es die guten Engel sind, die Gott für uns auf die Erde abgestellt hat, um uns zu begleiten auf dem Weg ans Ziel. Und dass es uns eines Tages genauso geht wie Jesus, dass wir von den Engeln betreut wurden auf den letzten Wegen und wir nicht abfallen und dass Gott uns immer wieder hochzieht, wenn wir mal stürzen oder drohen zu stürzen. Und dass wir wissen, dass sie immer da sind und dass es die Guten sind, die uns begleiten. Amen.